Wir wollen heute über den vierten und jetzt hätte ich fast gesagt den letzten Wert unserer Gemeinde sprechen, aber es ist nicht der letzte Wert, sondern es ist der vierte Wert. Wir reden über Werte in der Elimkirche Geestach, zu der auch ich gehöre. Der erste Wert, ich möchte erinnern, ist die Ermutigung. Dazu eine tolle Predigt von Luca Ritter. Vielen Dank dazu. Und der zweite Wert, Großzügigkeit. Die Elimkirche ist eine Kirche voll Großzügigkeit. Dazu eine Predigt von Luca Ritter. Vielen Dank dazu. Ganz stark. Und letzten Sonntag waren wir im Kino und hatten eine Predigt mit Heiko Höpken zum Thema Verbundensein, Verbindlichkeit. Und heute nun eine Predigt mit mir über das Thema Hoffnung. Omid, die Hoffnung. Gott hat Hoffnung. Wir sind eine Gemeinschaft von Hoffnung. Und ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, Hoffnung, was ist das? Ist das ein Wert? Ist das ein Wert, den wir haben in uns? Oder ist Hoffnung eigentlich so ein bisschen positives Denken? Think positive. Wenn Hoffnung ein positives Denken ist, dann ist es bei manchen Menschen nur, dann ist für mich immer die Frage, was ist die Quelle von diesem positiven Denken und wann ist diese Quelle erschöpft? Die Hoffnung als Wert bei Christen ist unerschöpflich, weil sie nicht aus sich selber oder aus Gedanken schöpft, sondern weil sie eine lebendige Quelle hat. Und diese Hoffnung bei Christen wird täglich aufgefüllt. Wisst ihr warum? Weil Hoffnung sich auch verbraucht. Genau wie Gnade, Güte, Freundlichkeit. Ich verbrauche so viel Güte, Gnade und Freundlichkeit von Gott. Jeden Tag ist mein Tank, meine Quelle, also mein Tank leer. Und jeden Tag kann ich neu zu Gott und sagen, bitte füll auf. So auch Hoffnung. Und ich bin kein Mensch, der positives Denken praktiziert. Ich weiß nicht, wie das geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese menschliche Quelle vom positiven Denken sich so stark erneuern kann oder so stark aufgefüllt wird, wie die Hoffnung, die Jesus Christus gibt. Ich möchte dir mal ein Beispiel sagen. Am Januar diesen Jahres, es waren gleich so die ersten Tage des neuen Jahres, haben wir alle einen tollen Bruder verloren. Erinnert ihr euch? Ich werde ihn nie vergessen. George. Der ist an Krebs erkrankt und so weiter, eine lange Geschichte hinter sich. Und Gott hat ihn dann zu sich gerufen in den Himmel. Dort ist er nun. Wir haben als Gemeinde viel für George gebetet, für seine Situation und du auch und du auch und du auch. Und viele von uns hatten die Hoffnung, dass Gott ihn heilt in unserer Mitte. Nun ist er aber an dieser Krankheit gestorben. Und unsere menschliche Erfahrung wird uns nun lehren, wenn wieder einmal jemand kommen sollte, der vielleicht an Krebs erkrankt ist und sagt, könnt ihr für mich beten, dann könnte es passieren, dass unsere menschliche Erfahrung sich einschaltet und sagt, denk mal, Januar 2020 hat nichts genützt. Da hatten wir auch viel Hoffnung investiert. Und unsere Erfahrung könnte uns belehren, und sagen, es hat keinen Sinn. Und ich wehre mich gegen meine Erfahrung. Und ich stütze mich auf das Wort Gott. Warum? Weil seine Quelle jeden Morgen neu ist. Pedi, kannst du die Klagelieder einmal anschmeißen? Die Erfahrung lehrt, es lohnt sich nicht, bei gleicher Geschichte nochmal zu beten. Aber ich nehme diese Erfahrung nicht für mich war, sondern ich bin Christ und ich stehe auf dem Wort Gottes und dieses Wort Gottes sagt, hoppla, dieses Wort Gottes sagt das, was dort steht. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Jeden Morgen, Harus, jeden Morgen ist seine Gnade und seine Treue groß, groß. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung des Herrn zu warten. So ist also die Hoffnung des Christen, sie ist inspiriert, sie ist eine echte Hoffnung, sie hat eine echte Quelle. Sie ist jeden Tag neu. bei allem Respekt vor dem, was wir gemeinsam erlebt haben im Januar, bei dem Verlust und der Traurigkeit darüber, möchte ich dir sagen, dass in dieser Kirche jederzeit wiederum gebetet wird, voll Hoffnung für Menschen, die krank sind. Amen. Ich möchte dir mal sagen, dass wir hier eine Ältestenschaft haben und eine tolle Kirchengemeinschaft, zu der du jederzeit kommen kannst. Und ich mag diese Ältesten, ich gehöre zufällig selber auch dazu, nicht weil die so alt sind, sondern weil Gott durch diese Ältestenschaft und in diese Ältestenschaft hinein so viel Gutes tut. Gerade heute nach dem Gottesdienst werden wir hier beten, auf Hoffnung hin, mit der ganzen Kirche und auch mit den alten Ältesten, werden Hände auflegen, weil wir uns auf dieses Wort aus Klagelieder stellen. Jeden Tag ist deine Güte und deine Gnade neu. Wir wollen eine Gemeinschaft voller Hoffnung, Freude und Erwartung sein. Wir glauben dem Wort aus Epheser 3, Vers 20, dass Gott in der Lage ist, viel mehr zu tun, als wir erbeten oder uns auch nur vorstellen können. So haben wir es manifestiert. Das Vertrauen auf die Kraft und Souveränität Gottes macht uns gelassen und geduldig in Phasen der Herausforderung und Veränderung. Na, das ist ein Wort. Macht uns gelassen und geduldig. Diese ganzen Gedanken im Pastoralteam wurden die wohl verfasst, haben wir dran gearbeitet. Und der Luca hat es dann in ordentliche deutsche Worte verschriftet. Dieses Wort, das Vertrauen auf die Kraft und Souveränität Gottes, macht uns gelassen und geduldig. Das ist sehr schön in deutscher Sprache niedergeschrieben. Ich mag das ein anderes Wort. Ich würde also mit meinen Worten sagen, macht uns stoisch. Die Hoffnung macht uns stoisch, wie so ein Esel. Wenn ein Esel nicht will, was ein Esel will, dann geht der nicht. Wenn die Hoffnung Gottes in dein Leben kommt und sie ist hier, dann ist sie da. Und ich nehme sie für mich, trotzig. Ich bin da ganz trotzig und stoisch wie ein Esel, in der Hoffnung Christi. Sie ist jeden Morgen neu. Also nach außen sagen wir, sie macht uns gelassen und geduldig. Wir sind verwurzelt und verfestigt in Hoffnung. Wir haben so viele gute Zeugnisse von der Hoffnung in uns. Das ist wunderbar. Ach so. Ich möchte einmal beten. Jesus, zu dir beten wir, weil wir an deine Kraft glauben, an deine Gegenwart. Du bist der Geber aller guten Gaben. Heute bitte ich, dass wir diesen Wert für uns untersuchen und adaptieren für uns. Wir sind eine Kirche der Hoffnung, weil wir sind deine Kirche. Mit vielen anderen Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften und so weiter. Verschiedene Denominationen, verschiedene Sprachen, Nationen, Hautfarben. Wir sind an dir dran und bitten dich, dass du diese Hoffnung in uns heute ganz neu manifestierst und platzierst. Und inspirierst. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte einmal den Kernvers fragen. 2. Könige 18, Verse 19 und 20. Dürfen wir den einmal lesen? Da ist er. Ich möchte einmal erklären, es gab einen König, der heißt Hiskia, im Alten Testament ziemlich weit vorne in der Geschichte der Bibel. Dieser Hiskia gehört zum Volk Juda, also Israel auch, im Weiteren. Und er ist unter Kontrolle des Königs von Assyrien. Und dieser Hiskia nun begehrt auf gegen den König von Assyrien und kämpft sich frei von der Herrschaft, von der Fremdherrschaft. Das gelingt ihm auch eine ganze Zeit, Städte zu erobern und Gelände zurückzugewinnen für sein Volk. Aber dann kommt das dicke Ende. Der König von Assyrien kommt mit einem Riesenheer und belagert seine Stadt. Und die Truppen des Feindes sind um die Stadt herum und das Volk Israel und das Volk dieser Stadt steht auf der Mauer und es kommt zu einem Gespräch. Unten sind die Truppen und sagen, mach mal deine Tür auf. Der Rabschake ist der Sprecher des Königs von Assyrien. This is the bad boy. Okay, das ist the bad boy. Der Rabschake ist der Böse. Und er sagt, er gibt eine Botschaft an den König Hiskia und da sagt, der mächtige König von Assyrien lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Schöne Worte alleine erringen keinen Sieg. Was du brauchst, sind gute Berater und ein starkes Heer. Von wem erhoffst du dir eigentlich Rückendeckung, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Sagt der mächtige König von Assyrien. Und das ist die Frage von heute an dich und an mich. Vers 19, der letzte Satz. Worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Worauf vertraust du? Von wem erhoffst du die Rückendeckung? Wir beide. Vom positiven Denken, worauf vertrauen wir? Wir haben unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Amen. Ich möchte ein bisschen darüber reden. Ich möchte mal gucken, wer ist eigentlich Hiskia? 2. Könige 18, Verse 2 und 3. Hiskia wurde mit 25 Jahren König und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mama hieß Abi und war eine Tochter von Sechaja. Hiskia tat, ach guck, was dem Herrn gefiel. Na dann, in allem folgte er dem Beispiel seines Vorfahren David. Also wichtig für uns ist hier festzustellen, dass Hiskia ein König ist. Er wird mit 25 Jahren König. Haben wir auch den Vers 5? Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Finde ich interessant, weil ich dachte, Salomo wäre ein cooler König und David auch. Aber hier sagt die Bibel Hiskia, keiner vor ihm, keiner nach ihm. Vers 7, deshalb war der Herr mit ihm und schenkte ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Hiskia lehnte sich gegen den König von Assyrien auf, aha, hatte ich erzählt, und weigerte sich, ihm weiterhin Tribut zu zahlen. Der kämpft sich irgendwie frei. Der erkennt, dass er unter einem Joch ist, dass er unter einer Fremdherrschaft ist. Und dann fängt er an, drüber nachzudenken und macht Pläne und er kämpft sich frei. Er kommt zu sich. Gott möchte dich freisetzen heute Morgen und Gott möchte deine Situation ändern, so auch meine Situation. Und dazu bietet er uns Hoffnung an, jeden Tag neu. Auch wenn gestern nicht hoffnungsvoll war, auch wenn vorgestern schlecht war, auch wenn es schon mal nicht gut war, seine Gnade, seine Hoffnung ist jeden Tag neu. Woher wissen wir das? Klagelieder. Haben wir heute Morgen gelesen, kommt nachher auch ein Test. Ich möchte, dass du zuhörst. Es kommt kein Test. Man. Wir müssen einmal untersuchen, wenn die Bibel sagt, dass Hiskia König ist, müssen wir einmal drauf schauen, was versteht denn die Bibel unter König? Was verstehen wir unter König? Der biblische Sinn für den König ist eine Person, die vor Gott steht, und zwar für sein Volk. Wir haben im Deutschen das Wort Herzog. Herzog Karl Friedrich von was weiß ich, Wallershausen. Der Name Herzog, das ist ein Adel, Titel, bedeutet im Deutschen, das ist jemand, der vor seinem Herr herzog. Also ein Erster an der Spitze, wenn es in den Krieg ging. Dann ist der Herzog der Erste, der vor seinen Leuten in den Krieg herzieht. Er ist der Erste an der Spitze seines Königs. Heute machen Könige das nicht mehr. Heute schicken die ihre Soldaten in den Krieg und bleiben schön in London in Sicherheit. Den darfst du ja nicht mehr. Aber im Ursprung ist es anders. Der König aus biblischer Sicht ist die Person, die für sein Volk vor Gott steht. Hiskia steht für sein Volk vor Gott. Er hat Verantwortung und er nimmt sie wahr. Er verwendet sich für sein Volk. Er trägt eine Riesenverantwortung mit 25 Jahren. Mensch, du. Und er steht für sein Volk vor Gott. Und damit ist er, jetzt sage ich es mal theologisch, ist er ein Spotlight. Er ist ein Hinweis auf den König, den ich kenne. Sein Name? Jesus Christus. Wir lernen von Hiskia einen Geschmack auf Jesus kennen. Wie ist Jesus? Wie ist Hiskia? Steht vor Gott, vertraut dem Herrn. Der Herr war mit ihm. Der König steht für sein Volk vor Gott. Hiskia hier im Bild auf die Bibel. Wie geht Hiskia mit Herausforderungen um? Und das Thema heute ist immer noch, wir sind eine hoffnungsvolle Gemeinde, als der Einmarsch in Juda passiert. 2. Könige 19, 1 und 2. Als König Hiskia nun diesen Bericht hörte des Rabschaken, da zerriss er seine Kleider, legte ein Gewand aus grobem Tuch an und ging zu Aldi Mehl kaufen. Nein, Toilettenpapier. Nein, er ging in das Haus des Herrn. Ach so. Er schickte den Palastverwalter Eliakim, das ist seine Mannschaft, den Hofschreiber Schebner, das ist sein Leitungsteam, und die obersten Priester, alle in grobes Tuch gekleidet, zum Propheten Jesaja, den Sohn des Amos. Also Hiskia wird tätig. Da kommt ein Problem. Und jetzt sagt er, was kann ich tun? Der König steht für sein Volk vor Gott. Er denkt für sein Volk. Jesus Christus denkt für mich und für dich. Und er aktiviert hier drei, im Wesentlichen, er aktiviert hier drei verschiedene Dienste. Das königliche Amt ist aktiv, Hiskia. Zweitens, er aktiviert die Priesterschaft. Und drittens, den großen Punkt, er aktiviert, das wird am Ende gesagt, den prophetischen Dienst. König, Priester, Prophet. König, Priester, Prophet. Das dreifache Amt. Und auch sein Leitungsteam. Und wo gehen die drei hin? Oder wie trifft man sich? Im Wesentlichen im Tempel des Herrn. Nicht bei, im Tempel des Herrn. Und mit welcher Haltung geht man in den Tempel des Herrn? Er zerreißt seine Kleider und er legt sich Sackgewand, das ist Trauerklang. Er demütigt sich vor Gott. Ich mag diesen König. Er demütigt sich vor Gott. Er sagt nicht, ich bin the big boss. No. Er demütigt sich für dich und für mich vor seinem Gott. Und er geht ins Haus des Herrn. Finde ich klasse. Und nun ist die Frage, macht das Ganze Sinn oder nicht? Der König Hiskia steht vor seinem Volk, vor Gott. Und es ist ein weiteres Licht, Wurflicht auf den König, den ich kenne. Jesus Christus selber ist in einer Person in dem dreifachen Amt des Königs. Er ist der König, das bezeugen die Hirten bei der Geburt von Jesus Christus. Wir, hier ist ein König geboren. Übrigens auch, als er gekreuzigt wird, steht ein Schild über seinem Kopf oben, Jesus Christus, König der Juden. Pilatus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, ja, du sagst es. Er ist der König. Jesus ist ohne Zweifel der Priester. Hast du schon mal den Hebräerbrief gelesen? Er ist der Priester. Die Bibel bezeugt Jesus als den Priester nach der Ordnung Melchisedeks, für die, die das mal gelesen haben. Und Jesus Christus ist prophetisch unterwegs, denn er sagt von sich selber, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Prophemie. Ich rede für jemand anders. Wer mich hört, hört den Vater. Ich rede nur vom Vater, prophetisch. Das, was ich höre vom Vater, sage ich euch. In Jesus treffen wir den König, den Priester, den Propheten. Und nun ist die große Frage, was für einen Sinn macht denn das, wenn das nun aktiviert ist? Wir als Volk Gottes empfangen Hoffnung, weil Jesus für uns vor seinem Vater steht. Stimmt das? Hoffnung, er empfängt Hoffnung. Hiskia empfängt hier Hoffnung. Und Hoffnung ist in Bewegung. 2. Chronik 32, Verse 7 und 8. Seid zuversichtlich und mutig. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien oder seinem mächtigen Herr, das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite. Uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Und das Volk glaubte den Worten von Hiskia, dem König von Juda. Hiskia hat also, er empfängt etwas im Tempel, als er sich demütigt, empfängt er etwas von Gott. Und das, was er empfängt, gibt er weiter. Und heute, hier in diesem Text, ist es Hoffnung. Er empfängt Hoffnung. Und Hoffnung scheint transportabel zu sein, denn er gibt sie weiter. Und das Volk glaubte den Worten von Hiskia, dem König von Juda. Also er kämpft für sein Volk vor Gott und Gott schenkt dem König Hoffnung und der König gibt es weiter. In dieser Gemeinde, in der ich hier bin, in dieser Elimkirche, habe auch ich oft Hoffnungsbedarf. Ich habe viel Hoffnungsbedarf. Wir sind also ganz normal hier. Und auch ich habe in meinen Gesprächen über die Situation meines Lebens, manchmal in privaten oder intimen Bereichen, empfange ich oft Hoffnung von meinen Mitgeschwistern. Warum? Weil sie für mich gebetet haben und Hoffnung für mich haben. Und ich spüre sehr wohl, wenn diese Hoffnung echt ist und in mir, in meinem Leben ankommt. Und es macht mir neuen Mut und ich kann weitergehen und ich gebe nicht auf. Hoffnung ist also in Bewegung. Sie ist nicht immobil, Hoffnung ist mobil. Deswegen sage ich uns auch, auch wenn George uns im Januar verlassen musste, denke ich an Klagelieder. Ich schaue nicht auf meine Lebenserfahrung, nämlich stoisch, trotzig, sondern ich schaue auf das Wort Gottes. Hoffnung ist mobil. Und wenn Gott möchte, wird er heute und morgen für dich und für mich neue Hoffnung geben. Amen. Bist du mit mir? Glaubst du das? Gott ist mit uns. Gott hat Hoffnung für dich. Warum? Weil Jesus Christus der König ist, der Priester, der Prophet und er steht für uns vor dem Vater. Und sagt, Vater, meine Kinder, mein Volk, gib du. Ja, ich weiß nicht, ob du mit mir bist. Ich finde das cool. Ich bin total gottverliebt. Hoffnung ist je nach Situation empfangbar, sendbar, transportabel. Sie ist empfangbar, sie ist mobil oder aber auch nicht. Auch darüber möchte ich gleich noch einen Satz sagen. Das Volk empfängt Hoffnung und Mut in dieser Situation. 2. Chronik 32, Verse 18. Sanheribs Gesandte rief mit lauter Stimme auf Hebräisch den Einwohnern von Jerusalem, die auf der Stadtmauer standen, ihre Botschaft zu. Sie wollten ihnen Angst einjagen und sie einschüchtern, um die Stadt leichter einnehmen zu können. Also wir sind wieder in der Szene, dass dieser Rabschake, dieser Boss, the bad boy, der spricht auf Hebräisch zu der ganzen Stadtbevölkerung, die oben auf der Mauer steht. Da gibt es noch die Szene, dass die Israeliten sagen, Mensch, du böser Junge, red doch Aramäisch. Wenn du Hebräisch redest, dann verstehen die ganzen Juden das und kriegen Angst. Und genau das ist auch das Thema. Unsere Angst bäumt sich auf gegen die Hoffnung. Und hier versucht man nun, diese Angst zu wehren irgendwie. Und sie versucht, uns einzuschüchtern. Sie spricht in einer Sprache, die wir gut verstehen und malt ein böses Szenario vor uns. Schön ist hier das Bild von den Einwohnern von Jerusalem, die alle zusammen auf der Stadtmauer stehen. 2. Könige 18, Vers 36. Mal gucken, wie es weitergeht. Doch die Menschen auf der Stadtmauer schwiegen und antworteten nicht. Denn der König hatte ihnen befohlen, antworte nicht. Hin und wieder kommen Menschen in die Ältestenschaft. Ich hatte euch erzählt, dass ich ein Fan bin von unserer Ältestenschaft. Ich gehöre übrigens auch selber dazu. Aber auch in dieser Gemeinde findet es statt. In Hauskreisen, in Gebetskreisen, im Bibelfrühstück, selbst dort findet es statt. Überall wird gebetet für bestimmte Situationen. Und jetzt kommt ein Lehrstück für mich und für dich. Und es ist die Botschaft Gottes für dich und für mich heute Morgen. Halte nach dem Gebet einfach mal aus. Begib dich in die Gemeinschaft deiner Gemeinde. Steh auf der Mauer. Alle Jerusalemer stehen zusammen. Und jetzt sage ich es mal ganz norddeutsch, Luca, Ohren zu. Und dann halt einfach mal die Klappe und warte, was Gott tut. Das ist jetzt sehr hart gesagt, nicht wahr? Aber hier lernen wir, dass Gott wirkt. Und der König sagt, ihr seid still, ihr antwortet nicht mehr, ihr hört auf zu lamentieren über eure Probleme, über die Ängste. Nicht, dass sie nicht da sind, aber wir haben doch gebetet. Nun warte, Gott wirkt. Sei still, sei stoisch, so wie ich. Sei trotzig, beweg mich nicht. Ich habe zu meinem Gott gebetet, hier stehe ich, Schloss. Ja, aber. Und ich halte mir die Ohren zu und ich lade dich ein. Dass du dabei bist, dass du mit in meine Reihe kommst. Klappe halten, auf der Mauer stehen. Lass sie doch labern, bekloppt wie sie sind, gegen die Strömung und gegen den Wind. Udo Lindenberg, kennt ihr nicht? Ich schon? Das ist ein Liedtext. Wenn du Hoffnung empfängst und wenn du sie nimmst für dich, und es ist so schön, dann halt auch mal in dieser Hoffnung aus. Mein Vertrauen geht auf Gott, Klagelieder, kommt nachher im Text dran, im Test. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Halte mal diese Hoffnung fest. Halte mal aus. Nimm das mal und schweige. Das heißt ja nicht, verbiete dir den Mund, aber bewahre das doch mal in dir. Komm in die Stadtmauer, in die Reihe der Gemeinde. Mit uns zusammen. Hier ist Hoffnung. Warum? Weil Jesus hier ist. Dreifache Amt. Ich habe es dir bewiesen. Du kannst glauben, auch über diesen Beweis. Doch die Menschen schweigen. Hoffnung wird also je Situation erbeten und empfangen. Hoffnung kann nur transportiert werden, wenn vorher auch ein Empfang von Hoffnung stattgefunden hat. Hoffnung darf nicht hohl sein. Du und ich, wir haben Verantwortung, Hoffnung abzugeben. Wenn wir keine Hoffnung haben, möchte ich auch nicht, dass wir von Hoffnung reden, wenn keine Hoffnung da ist. Hoffnung ist verantwortungsvoll. Es kann sein, dass Menschen zu uns kommen und wir haben in dieser bestimmten Situation keine Hoffnung. Es könnte durchaus sein, dass das mal passiert. Was dann? Was machen wir, wenn wir keine Hoffnung haben? Ich möchte dir ein Beispiel geben von Jesus über seine Verantwortung, über die er auch lehrt. Einmal erzählt er ein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Mann fällt unter die Räuber, wird halb totgeschlagen, erzählt Jesus. Und dann liegt er da an der Straße. Und dann kommt so ein Priester, so ein Pastor vorbei, so ein Frommer vorbei. Manche erbarmen sich gar nicht über ihn. Andere gehen an ihm vorbei und sagen, der Herr segne dich. Und dann marschieren die weiter. Das sind Menschen, die reden von der Hoffnung, die reden von etwas, aber sie leben nicht darin. Und dann kommt der Samariter. Der hat Vermögen, der setzt sich ein. Er wird tätig in dem, was er bekennt. Er bekennt mit dem Mund und er tut mit seinen Händen. Manchmal kann das sein, dass auch zu uns in unsere Kreise Menschen kommen und wir empfangen nicht direkt Hoffnung. Was machen wir dann? Dann gehen wir in alles andere volle Pulle rein, was wir kennen. Weißt du, was wir kennen? Rufe mich an in der Not. Kennst du das? Schon mal gehört? Klopf bei mir an. Ich mach dir auf. Das nennt man Fürbitte. Das nennt man bittendes Gebet, flehendes Gebet. So nennt man das. Das kann man auch machen, wenn noch keine Hoffnung da ist. Warum? Weil dann Hoffnung kommt. Weil Jesus selber sagt, such mich doch, du wirst mich finden. Na los, mach dich auf den Weg. So ein Zeugnis gibt Jesus uns. Manchmal sind wir in der Ältestenschaft zusammen und beten für Situationen und wir wissen nicht, was. Aber wir gehen in die Fürbitte, Bernie. Ist es so? Jo, der nickt ganz bescheiden. Manchmal beten wir für Menschen und es ist gleich Hoffnung da. Und manchmal haben wir erstmal Fürbitte. Und dann müssen wir wieder auf die Stadtmauer. Und dann musst du wieder warten. Das ist langweilig und nervig. Aber es ist notwendig. Es ist der Weg Gottes für dein und für mein Leben. Also, Jakobus sagt einmal, was nützt es ihr Frommen, wenn ihr dem sagt, der keinen Mantel hat und friert, Gott segne dich? Gib ihm mal deinen Mantel. Du musst etwas geben an Hoffnung, wenn du Hoffnung hast. Hast du keine Hoffnung, dann geh ins Gebet für die Fürbitte. Aber wenn du Hoffnung hast, dann gib Hoffnung. In dieser Kirche ist Hoffnung ein Wert. Ich bin hoffnungsvoll hier. Bin so hoffnungsfroh in so vielen Bereichen. Ich möchte zum Ende kommen. Nochmal die Frage, auf wen vertraust du? Warum bist du dir sicher? Was glaubst du, wer für dich wirkt? Was glaubst du, wer für dich da ist? Es ist Jesus Christus, mein Herr, mein Heiland, heutzutage. Römer 5, 3 bis 5. Wir freuen uns auch dann, wenn unsere Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Das ist die Mauer, auf der wir stehen. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Sieh an, sieh an. Da wollen wir noch einmal gucken. Ich in meiner Zettelwirtschaft und du hörst zu. Also wir haben hier drei interessante Sachen, die wir beachten müssen. Erstens, wir wissen, dass Gott uns liebt. Ein Bestandteil von Hoffnung. Jetzt hätte ich fast gesagt, der Kompost, auf dem Hoffnung nur wachsen kann. Der Nährboden ist was? Wir wissen, dass Gott uns liebt. Weißt du, dass Gott dich liebt? Hast du schon gewusst? Also Gott liebt mich. Wenn ich eins weiß, ist, dass mein Gott mich liebt. Wenn du Hoffnung brauchst für dein Leben, dann musst du wissen, dass Gott dich liebt. Wenn du nicht weißt, dass Gott dich nicht liebt, dann ist die Tür zur Hoffnung schwierig zu finden. Ist es so? Aber wenn du weißt, dass Gott dich liebt, und ich weiß, dass Gott mich liebt, und ich weiß, dass er dich liebt, und nach dem Gottesdienst werde ich hier vorne beten, und wenn du möchtest, dass Gott dich liebt, dass du es erleben möchtest, spüren möchtest, dann kannst du kommen. Da beten wir mit Leuten, gleich direkt nach dem Gottesdienst. Du musst wissen, dass Gott dich liebt. Egal wer du bist, egal wie du bist. Vielleicht machst du gerne Dancing Popo Shaking. Gott liebt dich. Ja, ja. Okay. Die Liebe Gottes ist wichtig. Zweitens musst du wissen und glauben und erfahren, dass Gott dir den Heiligen Geist geschenkt hat. Gott hat dir den Heiligen Geist geschenkt. Wir sind inspiriert, nicht instrumentalisiert. Wir sind inspiriert durch den Heiligen Geist. Gott ist gut und er schenkt seinen Geist in dein Leben. Dieser Geist Gottes kommt in dich. Er ist in dir drin. Er redet zu dir. Er beschenkt dich. Er zeigt dir den Weg, auch wenn wir es oft nicht wissen. Der Geist Gottes ist in dir. Er ist ein Gott der Freude, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Fröhlichkeit. Ein Gott, der schweigen kann. Der Geist Gottes ist in uns, jeden Tag. Ein Tröster, ein Steuermann, Parakletos, wie ein Kapitän. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, aber ich sende dir was? Mein Tröster, mein Beistand. Ich habe auch einen Beistand. Meine Frau und meine Tochter und mein Sohn und Schwiegertochter. Und jetzt haben wir auch noch einen neuen Hund. Aber die sind alle nicht so kraftvoll wie der Heilige Geist. Der ist immer da. Gott liebt dich und Gott möchte dir und hat dir seinen Geist gegeben. Und du hast es vielleicht vergessen. Aktivier das neu. Der Geist Gottes ist in dir am Wirken. Der wirkt in dir, du. Der wirkt in dir. Ich finde das so cool. Und die Liebe Gottes und der Heilige Geist sind Voraussetzung für deine Hoffnung. Hast du nicht die Liebe Gottes und nicht den Heiligen Geist in deinem Leben, dann ist es ein bisschen schwierig mit der Hoffnung. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Es ist viel leichter, wenn du weißt, dass Gott dich liebt und dass der Heilige Geist in deinem Leben ist. Bist du mit mir? Und das setzt Hoffnung frei. Das setzt Hoffnung frei. Und da ist noch ein dritter Punkt, den kann man nicht gleich sehen. Ich musste lange drüber nachdenken, bis ich ihn hatte. Aber das liegt auf der Hand, denn dort steht, wir freuen uns. Ja, steht da auch. Wir freuen uns, wenn uns Sorgen und Probleme bedenken, denn wir wissen, dass wir, Geduld aber macht uns innerlich stark, macht uns zuversichtlich, denn wir wissen, dass Gott uns liebt, uns und wir und uns, das ist Plural. Mann, da bin ich noch nie drüber gefragt, das ist Plural. Plural ist Gemeinde, Gemeinschaft, viele Menschen sind, nicht ich, mich. Das ist auch individuell. Natürlich lebe ich mein Leben und du lebst dein Leben. Aber wir reden hier über den Wert der Kirche. Christ zu sein ist im Wir. Christ zu sein ist im Uns. Wusstest du das? Ja, Matthias bestätigt das. Unser Wert ist, wir wollen eine Gemeinschaft sein. Eine Gemeinschaft. Bist du bereit, Gemeinschaft zu sein? Hey, bist du bereit oder nicht? Wir wollen eine Gemeinschaft sein. Voller Hoffnung, Freude und Erwartung. Wir glauben den Worten aus Epheser, dass Gott in der Lage ist. Das Vertrauen auf die Kraft und Souverän unseres Gottes macht uns gemeinsam stoisch wie ein Esel, stoisch und trotzig in der Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe für manche Bereiche meines Lebens keinen Glauben oder nur ganz wenig. Es fällt mir so schwer. Es fällt mir so schwer. Aber dann sind meine Geschwister da und für die ist das so leicht, für mich zu glauben. Geht's dir auch so? Manchmal hast du so schwere Sachen, denkst, das gibt's doch nicht. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Und dann wirst du untergehakt links und rechts und dann wirst du weitergetragen von der Gemeinschaft. Das geht mir genauso. Glaubt mir. Geht mir genau. Noch mehr als euch. Ihr tragt mich. Wir tragen uns. Wir stehen gemeinsam auf der Mauer der Hoffnung vor Gott. Amen. Ich möchte jetzt schließen mit ein paar Zeugnissen. Hoffnungszeugnissen. Ja, kommt doch schon. Wir hatten eine Taufe vor, ich glaube, 14 Tagen, 3 Wochen. Auf der Taufe, als wir vom Wasser zurückgekommen sind in die Kirche zum Feiern und dann Mustafa seine super hammergeile Box da angeschlossen hat, sodass wir die Elim-Anlage wieder abgeräumt haben leise. Luca hatte ja drüber gepredigt. Du, und dann ging die Mucke da los. Bevor wir angefangen sind, also nach der Taufe, kam eine liebe Schwester Arisu auf uns zu und sagte, eine ihrer Freundinnen wäre in Spanien im Gefängnis. Ich weiß nicht, war jemand dabei, kann sich daran erinnern, wir haben dafür gebetet. Ja. Wir beten viel für Migranten. Ich bete viel für Flüchtlinge. Warum? Nicht, weil ich glaube, dass alle Flüchtlinge politisch und so weiter vielleicht hier sein müssen, oder auch, das interessiert mich nicht. Ich kann das nicht durchschauen. Ich glaube, da sind auch viele Melonendiebe bei, die deswegen hierher kommen. Könnte sein. Aber was ich weiß, ist, dass wenn Menschen sagen, ich habe eine Not und ich bitte euch Gemeinde, dass ihr dafür betet, dann ist es die Chance in dem Leben dieses Menschen, dass sie Gott kennenlernen, weil Gott sie liebt. Die Not interessiert mich sehr wohl, aber es ist vielmehr, Gott möchte diesen Menschen anrühren. Hast du darüber nachgedacht? Und deswegen habe ich zu Arezzo gesagt, du, wir beten für die Frau, auch wenn sie in Spanien im Knast ist. Sie wurde festgehalten am Flughafen bei der Einreise. Gestern schreibt sie mir, Christian, die ist frei. Die hat sogar nach 14 Tagen positives Asyl bekommen, Gott soll sie segnen. Und in 6 Monaten will sie unbedingt nach Geesthacht kommen, in diese Gemeinde, zu den Leuten, die für sie zu ihrem Gott gebetet haben. Und sie möchte die kennenlernen, die für sie gebetet haben. Gott begegnet Menschen. Vor über 2 Jahren eine Frau, auch aus einem anderen Land, sie war da im Gefängnis, kommt hierher, wir taufen sie in 18. Ja, wir haben sie Anfang des Jahres 2018 getauft, ich meine, so war es. Im August 2018 heiratet mein Sohn, viele Freunde bei uns zu Hause, junge Leute von überall, Iren und Engländer, alles durcheinander da, du. Dann kriegen wir die Nachricht, ihr Sohn ist verhaftet worden in dem Land, aus dem sie kommt, wo man kein Christ sein darf. 19 Jahre alt und sie hat Angst, hätte ich auch. Und sagt, könnt ihr beten? Und ich habe gedacht, nee, wir haben jetzt die Hochzeit, also auf sowas jetzt gar nicht. Und dann waren da diese jungen Leute und ich habe gesagt, komm, lass uns mal einmal Hochzeit, lass uns mal einmal an die Seite gehen und lass uns mal beten für diesen Jungen, dass er freikommt und zu seiner Mutter kann nach Deutschland. Haben wir gemacht. Dann war es still. Wir mussten lange auf die Mauer. Wir waren echt lange auf der Mauer. Auf der Lauer und haben gewartet, still und leise. Und dann kriegte ich ein Foto. Hauptbahnhof Bremen. Ich liebe WhatsApp übrigens. Ich liebe WhatsApp-Nachrichten. Ich mag das! Kriegen wir ein Foto aus Bremen? Aus respektvoller Entfernung hat jemand eine Frau aufgenommen, die ich kenne vom Profil. Und sie hält einen 19-jährigen jungen Mann im Arm. Wow, 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 wow! Dies hier ist eine Gemeinde von Hoffnung für dich und für mich. Bist du hoffnungslos? Kannst du kommen, wir beten da. Für Hoffnung. Wir wollen es transportieren von Gott, uns begeistern lassen. Du brauchst den Heiligen Geist in deinem Leben. Und du musst die Liebe Gottes ganz neu spüren für dich. Ich auch. Und wir laden dich ein, mit uns zusammen jetzt zu singen und Gott zu preisen. Amen.